Amen. Hey, herzlich willkommen. Schön, bist du da. Wir haben, ich glaube, diesen Sonntag einen Rekord gemacht. Wir haben noch nie so schnell einen Celebration-Fold gehabt. Und es hat eine ganz lange Warteliste gegeben. Und es ist vielleicht gut, mal wieder zu sagen, falls du einmal nicht kannst kommen, dann schreib doch uns geschwind ein WhatsApp, weil wir haben fast jeden Sonntag noch Leute, die gerne kommen würden, wenn sich jemand zurückzieht. Genau. Und manchmal ist es noch gut, oder auch wenn vielleicht dein Ehepartner zu Hause bietet oder etwas, einfach kurz ein WhatsApp, es wird wieder ein Ticket frei. Und genau, dann ist das eine ganz gute Sache. Mega schön, bist du da. Am Mittwoch haben wir ja Kommunikation vom Bundesamt für Gesundheit, vom BAG. Und als ich das gehört habe, ich dann gedacht, ja, das bedeutet für uns auch Gottesdienst zuzutun. Ist aber nicht der Fall. Habt ihr es vielleicht schon gesehen im Telegram-Chat und die nicht drin sind, erstens abonnieren doch noch und zweitens, wir dürfen wirklich weitermachen. Und das ist für uns mega, mega schön, ein grosses Privileg, aber auch eine Verantwortung. Dass wir wirklich das dürfen wahrnehmen, dass wir es dürfen gut machen, dass wir dürfen die Menschen wirklich gewinnen für Jesus und mit ihnen unterwegs sein. Es wird 2-3 Einschränkungen geben. Wir werden es morgen dann, wenn die Angestellten zusammen sind, noch ganz detailliert miteinander anschauen, damit wir dann dir anfangs nächste Woche dann auch im Telegram-Chat das können mitteilen, was es genau Veränderungen wird geben. Sie werden aber nicht den Gottesdienst betreffen. Sie werden vermutlich so ein bisschen Bar- und Foyer-Gemeinschaftsbereich wird es ein oder andere Veränderung geben. Genau, wir sind ja in einer Serie, die heisst «Jetzt erst recht». Wir hatten vor 3 Wochen das Thema «Jetzt erst recht, entscheide dich». In einer Krise, wie wir sind, in einer weltweiten Krise, auch manchmal, oder auch in einer persönlichen Krise, ist es immer wieder eine Chance für uns, Menschen, die vielleicht Angst haben, die unsicher sind, mit der guten Nachricht von Jesus zu erreichen. Und darum war die erste Message so, entscheide dich, gerade in dieser Corona-Krise, jetzt erst recht. Denn eine Woche später haben wir gehabt, jetzt erst recht Vertrauen. Gerade in einer so Krise weiss ich oft nicht, ja, was bedeutet das für meinen Job, was bedeutet das für meine Finanzen, was bedeutet das für meine Umstände. Und Jesus sagt, wir dürfen ihm vertrauen. Er sagt, schaut die Lilien an auf dem Feld. Oder er sagt auch, was möchtet ihr euch Gedanken über Nahrung, über Kleidung? Trachtet zuerst nach dem Reich und alles andere wird zufallen. Also, wir dürfen ihm vertrauen. Und das war dann die zweite Message. Letzten Sonntag, jetzt erst recht für andere da sein. So Krisen, die haben immer den Effekt, dass wir auf uns schauen. Unsere Sorgen, unsere Probleme, unsere Ängste. Aber als Nachfolger von Jesus dürfen wir das bekehren. Dürfen unsere Ängste, unsere Sorgen, unsere Nöte ans Kreuz bringen. Und dürfen sagen, hey, und wir haben eben durch Jesus die Möglichkeit, jetzt erst recht für andere da zu sein. Und heute geht es darum, jetzt erst recht Hoffnung weiterzugeben. Und wie immer in dieser Serie nehme ich dich mit in eine alttestamentliche Geschichte. Ich finde das Alttestament mega spannend, das Neue natürlich auch. Und ich möchte, dass du wieder so richtig kannst eintauchen in eine alttestamentliche Geschichte. Und dann werden wir sie übertragen auf dein Leben. Zuerst schauen wir mal miteinander Karten an. Machen wir ein bisschen Geografie. Du siehst, wir haben hier eine Karte, unten dran ist geschrieben Judäa und oben ist geschrieben Samaria. Diese Karte die zeigt, dass das Volk Israel aufgeteilt war in 2 Reiche. Also das Volk Israel, das bestanden aus 12 Stämmen, ist verbrochen, zerbrochen und hat sich aufgeteilt in 2 Reiche. Das Reich Judäa, zum Beispiel die Geschichte, die wir vor 2 Wochen angeschaut haben mit dem Hiskia, die hat in Jerusalem gespielt, das Hauptstadt vom Reich Judäa. Und dann haben wir das Nordreich und dort ist die Hauptstadt Samaria. Und die Geschichte, die wir heute anschauen, die spielt im Nordreich, in Samaria. Und zwar ist da wieder einmal mehr, ist eine fremde Armee gekommen, hat die Stadt belagert und der Samariter, der Samarier, ich weiß gar nicht, wie man denen sagt, dann ist es so schlecht gegangen, dass es sogar, ganz eine straube Geschichte heisst in der Bibel, dass eine Mutter ihr Kind aufgefressen hat. Weil sie sonst verhungert wäre. Also das kann man sich auch gar nicht vorstellen. Das ist ja richtig crazy oder richtig krass. Also, die Stadt war am Aushungern. Es war ein miserabler Zustand. Und man wusste, es ist nur eine Frage der Zeit, bis entweder ein Wunder passiert oder ja, dann werden die Leute alle sterben in dieser Stadt. Jetzt muss man wissen, der König Joram, und das ist der Unterschied zu der Geschichte, die wir angeschaut haben vor 2 Wochen beim Hiskia, weil der Hiskia war ein guter König, ein gottesfürchtiger König, ein König, der, wie wir dort gelernt haben miteinander, wo Gott vertraut hat, wie kein König vor ihm und kein König nach ihm. Bei dem König, den wir heute aber haben, kann man das nicht erwarten, weil er ein schlechter König war. Er hat fremde Götter angebetet und so weiter und so fort. Und gleich hat Gott eingegriffen. Das heisst im 2. Könige 7, 3 und 4, draußen vor dem Stadttor saßen vier aussätzige Männer. Sie sagten zueinander, was sollen wir hier sitzen und auf den Tod warten? In der Stadt herrscht Hungersnot. Gehen wir in die Stadt, dann verhungern wir. Bleiben wir hier, verhungern wir auch. Warum also nicht ins Lager der Syrer gehen? Wenn sie uns am Leben lassen, dann haben wir noch einmal Glück gehabt. Und wenn sie uns umbringen, ist es auch egal. Hier wären wir ja sowieso gestorben. Man sagt dem pragmatisch. Oder kennst du so Flussdiagramm? Bleiben wir da? Ja, tot. Bleiben wir nicht da? Nein, tot. Gehen wir zurück in die Stadt? Ja, tot. Gehen wir nicht in die Stadt zurück? Nein, tot. Gehen wir ins Lager der Syrer? Ja, tot. Gehen wir ins Lager der Syrer? Nein, auch tot. Oder? Also ist recht pragmatisch. Oder? Und sie haben gesagt, gut, die grösste Wahrscheinlichkeit, jetzt rein mathematisch, aufs Überleben haben wir vermutlich noch im Lager der Syrer. Es könnte ja sein, dass die mit Überläufern gnädig sind. Es könnte ja sein, dass wir dort überleben können. Es könnte ja sein, dass die uns Essen geben. Vielleicht gerade das Aussetzige. Denken sie vielleicht, ja, das sind sicher nicht gerade die stärksten Soldaten oder der wichtigste Teil der Bevölkerung. Also lass uns das versuchen. Ich habe hier ein Bild von einer Stadtmauer. Also du siehst so, einfach das Bild hast. Es gibt so die Gruppe in der Stadt und es gibt so die Aussetzigen, die wagen den Schritt aus der Stadt und sagen, lass uns doch ins Lager der Syrer gehen. Ich habe hier auch ein Bild mitgenommen von dem Lager. Kannst du das mal noch bringen? Hat wahrscheinlich nicht genau so ausgesehen, aber ich habe kein besseres gefunden. Das ist wahrscheinlich eher ein Jungschi-Lager. Aber einfach, dass du ein bisschen das Bild hast. Du hast so die Stadt, da sind die am Aushungern und du hast das Lager. Und die Aussetzigen haben gesagt, lass uns jetzt die Brücke schlagen. In der Stadt verhungern wir eh. Schlimme Zustand, eine Mutter, die jetzt eigentlich ein Kind auffrisst, schrecklich. Also lass uns doch ins Lager gehen. Also mehr verlieren können wir ja auch nicht. Das ist ein logischer, pragmatischer Ansatz. Und dann gehen sie los. Und dann heisst es, als nun die vier aussätzigen Männer ins Lager kamen, gingen sie in eines der Zelte, aßen sich erst einmal satt und stillten ihren Durst. Es war niemand mehr herum. Dann rafften sie alles an Silber, Gold und Kleider zusammen, was sie dort im Zelt finden konnten, und versteckten die Schätze außerhalb des Lagers. Schnell eilten sie zurück, gingen in das nächste Zelt und nahmen auch von dort alles mit, was sie an Kostbaren finden konnten, um es in ihr Versteck zu bringen. Ja, was ist denn jetzt passiert? Jetzt haben wir doch gesagt, die Stadt Samaria wird belagert. Die Leute haben nichts mehr zu essen, sie sind am Verhungern. Und jetzt gehen die vier Aussätzigen das Lager. Und das Lager ist leer und alles liegt noch dort. Ich habe in der Zwischenzeit ein paar Verse übersprungen. In diesen Versen, ich habe ja nicht Zeit, mit dir das ganze Kapitel durchzulesen, in diesen Versen ist Folgendes gestanden. Gott hat, wir haben ja hier eine Audio-Sound-Anlage, oder, wo der Sound rauskommt. Und das hat Gott schon genutzt. Vor vielen Jahren. Weil Gott hat die Syrer hören, dass ein riesiges Heer kommt. Alles über das Gehör gegangen. Also die haben ein riesiges Heergehör bekommen. Und sie haben gemeint, das Volk, dass sich die Israeliten vermutlich mit den Ägyptern oder mit einem anderen Volk oder mit mehreren Völkern verbündet haben, dass die Armee auf sie sucht und sind alle davon gesäckelt. Die sind geflüchtet. Und sie haben natürlich in diesem riesigen Soundsystem, das ist wirklich also das Top, das Beste vom Besten gewesen, das ist so ein reiner Ton gewesen, der dort rausgekommen ist, haben die gedacht, also das ist so gross, das Heer, wir haben keine Zeit mehr, um unser Essen, unsere Kleider einpacken, nur noch aufs Ross oder die, die kennen, einfach davon. Oder? Und in dieser Zwischenzeit kommen die vier Aussetzungen mit dieser grandiosen Idee, die sie natürlich nicht wissen, lass ins Lager gehen, jetzt sterben wir ja eh. Und dann kommen sie an und entdecken Paradies. Also jetzt haben sie das Paradies, sie haben ein riesiges Lager für sich allein. Food ohne Ende, Kleider ohne Ende. Und sie machen natürlich das, was du und ich wahrscheinlich auch gemacht hätten. Sie haben sich zuerst mal satt gegessen und ihren Durst gestillt. Dann haben sie alles an Silber und Gold und Kleider zusammengekraft, was sie irgendwo in einem Zelt finden können. Dann haben sie sogar noch die Schätze außerhalb vom Lager versteckt. Da könnte ja eines Tages noch ein anderer kommen. Das ist gut, wenn wir wissen, wo unser Schatz ist. Dann sind sie möglichst schnell ins nächste Zelt und haben dort alles genommen, was sie an Kostbarem finden konnten, um sie ins Versteck zu bringen. Sie haben, und darum habe ich einen Schatztruhe dabei, sie haben eigentlich einen riesen Schatz gefunden von einem unschätzbaren Wert. Der Mut von diesen vier Männern ist belohnt worden. Und wenn wir das mal vergleichen mit dem Glauben an Jesus. In Matthäus 13 gibt es ein Gleichnis, das sagt, Jesus ist für uns auch so ein Schatz. Und es erzählt von einem Mann, der alles aufgeht, alles verkauft, um den Schatz zu finden. Und den Schatz, den Ackerboden zu kaufen mit dem Schatz, wo eben der Schatz drin ist. Also die Bibel sagt, der Glaube an Jesus ist für uns ein Schatz. Die Frage ist, erlebst du das so oder nicht? Also wenn man es wieder übertragen auf die Geschichte, sie haben sich Büch vollgeschlagen, Silber und Gold ohne Ende. Sie sind von Zelt zu Zelt einen riesen Schatz angehäuft. Wo du zum Glauben kommst an Jesus, meine Frage, falls du zum Glauben kommst an Jesus, hast du den Schatz auch so erlebt? Du merkst, wow, da ist so ein Überfluss, da ist so eine Dynamik, wenn ich in der Bibel lese, wenn ich in die Gemeinschaft gehe, wow, ich möchte möglichst alles aufsaugen. Mir fällt auf, dass gerade Leute, die frisch zum Glauben kommen, oft so sind wie so ein Schwamm, oder? Man saugt alles auf, Konferenz da, Konferenz dort, Podcast, Bibel lesen, Kirche, morgen bis Abend, alles für Jesus. Und ich möchte dir heute kurz eine Person vorstellen. Michelle, komm doch mal vor. Sie hat sich taufen lassen im letzten, glaube ich, August. Und sie ist so richtig begeistert von dem Schatz Jesus. Und vielleicht brauchst du zwischendurch wieder mal jemanden zu hören, der dich so richtig ansteckt. Michelle, was bedeutet der Schatz Jesus für dich?
Ja, also Jesus ist einfach wirklich ein Riesenschatz. Und als ich frisch zum Glauben kam, bin, ist es für mich am Anfang ein bisschen schwierig gewesen, ihn halt zu erfassen, zu wissen, was bedeutet überhaupt, wer ist überhaupt Jesus? Was bedeutet das, mit ihm zu gehen? Und ich habe einfach so viele Sachen loslassen und ich habe gemerkt, hey, da ist Freiheit, er rettet mich, er tut mich immer wieder erneuern und ich darf mutig darauf losgehen, ich darf mutig mit ihm laufen und es ist manchmal eine Herausforderung, weil wir halt auch ein Ego haben und es ist manchmal noch schwierig zu sagen, hey, ich lasse das jetzt los und ich gehe ins Vertrauen rein und jedes Mal, wenn ich loslasse und ins Vertrauen gehe, merke ich, wie ruhig dass ich bin, wie viel Kraft dass ich aus ihm schöpfen darf und ich merke einfach, dass er meine Lebensquelle ist, dass er mein Mut ist, dass er meine Kraft ist und dass er mich einfach erfüllt mit unglaublich viel Liebe. Und ja, ich bin mega dankbar, dass ich Jesus lernen durfte und dass ich auch den Schatz darf haben, wenn ich die Bibel lese oder wenn ich von Jesus erzählen darf, dass ich Menschen ermutigen darf. Ja.
Danke vielmals, Michelle. Hey, das ist ein Applaus wert. Das ist genau das, was ich gemeint habe. Du merkst, dass der Michelle so richtig an. Sie liebt den Schatz, sie hat den Schatz gefunden. Sie hat so gesagt, Freiheit, loslassen und so weiter. Wenn sie für Jesus weitergeben, das ist ja der Schatz, oder? Und ich möchte die Geschichte, die jetzt kommt, so in sechs Phasen einteilen. Die sechs Phasen, wie du Hoffnung kannst weitergeben. Und Phase 1 ist mal, am Anfang saugst du einfach mal auf, was du bekommst. Das merke ich bei der Michelle, ich sehe dich etwa die. Sie macht noch das ICF College, sie kommt ab und zu ins ICF, dass sie ein bisschen Ruhe hat, um ihre Arbeit zu schreiben und das Bibeltagebuch nachzuführen und so weiter. Sie saugt überall auf, oder? Das ist so, man saugt mal auf, was man kann. Und genau so haben das auch die Aussetzungen gemacht, von Zelt zu Zelt, und noch ein bisschen Gold und noch ein bisschen Silber, auch noch vergraben und so weiter. Und dann kommt eine zweite Phase, und die lesen wir dann im Vers 9. Doch dann sagten sie zueinander, eigentlich ist es nicht recht, was wir hier tun. Heute ist ein Freudentag. Wir haben eine so gute Nachricht für die Leute in der Stadt und behalten sie für uns. Wenn wir unsere Entdeckung erst morgen früh melden, machen wir uns schuldig. Komm, lasst uns zurückgehen und im Königspalast alles berichten. Es gibt so eine Phase 2, so nach dem Aufsaugen. Ich hatte die Aufsaugphase ganz krass gehabt, so in den Teenagerjahren. Mit 12, 13, wo der Glaube so richtig anfangen zu leben. Ich habe meinen Vater auch pastorisch immer begleiten, wenn er auswärts predigt hat. Ich habe an jedes Gebetsmeeting wählen. Ich habe Kante gemacht und bin gleich an der Übung, wenn es irgendeine Kleingruppe gegeben hat, wenn es irgendeinen Teenager-Club gegeben hat. Ich habe immer dabei sein, möglichst viel in der Kirche sein. Ich habe die Bibel gelesen wie ein Verrückter. Das war so meine Schwammaufsaugphase, oder? Und dann kommt eben die Phase 2, die wir hier jetzt sehen, von diesen vier Aussetzungen. Hey, es muss aber weiter. Es ist nicht recht, so einen Schatz zu finden und den einfach für sich zu behalten. Sie sagen sogar, sie entwickeln eine richtige Dringlichkeit. Weil sie sagen, wenn wir unsere Entdeckung erst morgen früh melden, machen wir uns schon schuldig, oder? Also ich hätte jetzt gesagt, dass es länger jetzt locker. Also eine Nacht, wobei die Leute sind halt am Verhungern in der Stadt, darum ist es vielleicht schon darauf angekommen. Aber sie haben gesagt, hey, es muss sofort die gute Nachricht, die muss weitergehen. Das ist Phase 2. Du entscheidest dich, ich will meinen Schatz teilen. Ich will meinen Schatz nicht einfach für mich nehmen, sondern ich will meinen Schatz mit anderen teilen. Und als ich die Predigt vorbereitet habe, ist mir so etwas aufs Herz gekommen, was wir früher im ISF regelmäßig gemacht haben. Wir haben so gesagt, wir nennen unsere Kollegen, die Jesus noch nicht kennen, unsere VIPs. VIP, das heisst Very Important Persons. Oder? Das sind ja so die ganz wichtigen. Also wenn irgendwie ein WEF da ist, ist ja jetzt nicht in der Schweiz, ist ja auch nicht auf dem Bürgerstock, sondern in Singapur. Aber wenn es auf dem Bürgerstock gewesen wäre, so wie zuerst geplant, dann kommen die VIPs. Oder? Da kommt der Macron, der französische Präsident und Merkel, die deutsche Bundeskanzlerin und dann wäre es wahrscheinlich der Biden, nicht mehr der Trump, der dann gekommen wäre. Da kommen und der Zhu Haling Bung Ding von China, keine Ahnung, wie der genau heisst. Da kommen dann die VIPs zusammen und wir schauen dann vielleicht, wenn es vom Bürgerstock gewesen wäre, mit dem Fernrohr, hätte ich glaube von meinem Sitzplatz könnte ich aufschauen und ah, jetzt sehe ich da noch den Biden gerade am Reden mit dem Macron und so. An der Hand der Lippen kann ich gerade ablesen, was sie einander erzählen und so weiter. Das sind so, wo man denkt, wow, die VIPs, oder? Oder wenn du ein Fußballfan bist, gehst du an einen Fußballmatch und plötzlich siehst du ihn von ganz nah, oder? Meine Söhne, die sind Fan von Paris Saint-Germain. Was ich auch, warum auch immer, finde es nicht so ein sympathischer Club, aber sie lieben halt den Mbappé, oder? Und sie sind natürlich, wow, irgendwann haben sie gesagt, ich möchte einfach ihren Traumspiel mit mir auf Paris an einem Match und den Mbappé live zu sehen, ihren VIP, oder? Und wir haben so gesagt, hey, lass uns doch das aufs ISF übertragen. Unsere VIPs, wer sind denn das? Das sind Menschen, die uns nahe stehen, aber Jesus noch nicht kennen. Das müssen doch die wichtigsten Menschen sein für uns. Also die wichtigsten natürlich, unsere Frauen, Kinder, so sind auch die wichtigsten, noch wichtiger, ist klar. Aber das müssen doch ganz wichtige Menschen sein. Leute, die den Schatz noch nicht haben. Weil es geht doch um Freude und Frieden, es geht aber auch um mehr, es geht um Rettung, es geht um ewiges Leben, so wie es Michel gesagt hat. Lass uns doch wieder anfangen, regelmässig für dich beten. Und vielleicht denkst du, ja, den Schatz weiterzugeben, ich weiss nicht, wie, ich bin überfordert. Das verstehe ich, das können wir vielleicht auch noch trainieren miteinander, aber was wir sicher können, regelmässig für dich beten. Und Christina wird jetzt vorkommen, sie wird einfach ein bisschen im Keyboard in den Hintergrund spielen. Und ich möchte dir eine Hausaufgabe geben, also freiwillig, du musst ja nicht. Oder nicht eine Hausaufgabe, jetzt eine Kirchenaufgabe, hier oder im Livestream. Überleg dir doch, für welche drei nicht-christlichen Freunde, für welche drei VIPs will ich in dem Jahr 2021 von regelmässig beten, dass sie den Schatz in Jesus auch entdecken. Ich gebe dir einfach eine Zeit von der Ruhe. Vielleicht weisst du einmal nur eine oder zwei. Im ersten Moment kannst du dir überlegen und im zweiten Moment kannst du gerade leislich deinen Platz haben für sie beten. Ich bitte dich jetzt, Vater im Himmel, dass du durch deinen Heiligen Geist präsent bist und uns jetzt einfach die drei Namen in den Kopf hineingibst von Leuten, die wir in diesem Jahr 2021, die dich nicht kennen, regelmässig beten wollen, dass wir die Hoffnung, den Schatz weitergeben dürfen. Vater im Himmel, wir haben vielleicht einen Namen, vielleicht zwei, vielleicht drei, vielleicht auch noch mehr. Und ich bitte dich vor allem für Disziplin. Wie oft habe ich schon irgendeine Liste angefertigt mit Namen Aber ich bitte dich, dass wir es durchziehen können, dass wir einander unterstützen können, als Church, auch für die drei Leute immer wieder zu beten. Wenn es hier live sind, im Livestream oder die Leute, die später Podcast hören, wir einfach so als ICF Luzern, als Zentralschweiz, uns dürfen die drei Leute vornehmen und regelmäßig für sie anfangen zu beten. Dass wir anfangen dürfen, auch aus dem Gebet dann raus, dass es natürlich auch weitergeht, dass wir dürfen anfangen erzählen und dass wir mit Menschen um uns herum dürfen anfangen, unseren Schatz teilen. Und dass sich die Kirche füllen, also so wie es dann erlaubt ist im Rahmen, auch immer mehr mit Menschen wie Michelle, die wir heute gehört haben, die einfach zum Glauben kommen an dich, die vielleicht vorher gar nicht viel Gedanken gemacht über Gott, vielleicht auch schon, aber die noch keine lebendige Beziehung hatten und einfach zum Glauben kommen an dich. Ich bitte dich, dass du uns die Disziplin gibst im Gebet. Amen. Danke vielmals, Christina. Dann haben wir die ersten zwei Phasen, oder? Die erste Phase ist, du saugst mal alles auf, was du bekommst. Und die zweite Phase ist, du entscheidest dich, deinen Schatz zu teilen. Und das fängt immer an mit Gebet. Indem du auch mal anfängst, für Leute zu beten und dann schaust, was entsteht daraus raus. Dann sind sie zurück, haben das mitteilt. Und nicht gross überraschend natürlich heisst, die Torwächter verbreiten die Nachricht sofort in der ganzen Stadt. Und auch im Königspalast wurde sie gemeldet. Also, die Nachricht hat sich umgesprochen. Ist ja eine gute Nachricht. Das Heer, das dich belagert, es liegt noch alles um, aber es ist niemand mehr dort. Das ist ja grundsätzlich eine gute Nachricht. Und vielleicht kennst du es auch, bist zum Glauben gekommen und die Leute erfahren es. Ah, Michelle, sie ist jetzt gläubig, sie glaubt an Jesus, sie erzählt es. Und dann erfahren es mal vielleicht die Nachbarn, die Verwandten, die Arbeitskollegen. Es fährt sich an von umsprechen. Es verbreitet sich, oder? Und das ist oft ein guter Start, aber dann kommt Phase 4. Und die ist ganz typisch, die habe ich mit fast jeder Person, es sind ja nicht so viele, aber ein paar, die ich persönlich zum Glauben führen durfte, habe ich erlebt. Kommt dann die Phase 4. Und das ist Vers 12, denn obwohl es mitten in der Nacht war, stand König Joram auf und ließ seine Berater zu sich kommen. Ich kann euch sagen, was die Syrer vorhaben, bekannt der König. Sie haben längst gemerkt, dass wir am Verhungern sind. Nun haben sie sich aus dem Lager zurückgezogen und in einem Hinterhalt versteckt. Sobald wir aus der Stadt herauskommen, wollen sie uns alle gefangen nehmen und dann mühelos die Stadt erobern. Phase 4, Skepsis schlägt dir entgegen. Das ist ja so typisch, oder? Jetzt erzählst du von deinem Schatz und dann kommt natürlich Skepsis. Ist ja ganz normal. Und bevor du zum Glauben kommst, Jesus, ist das bei dir auch so gewesen? Was ist jetzt das genau? Wir haben im ICF-Zug eine wunderschöne Location, die wir leider noch nicht brauchen dürfen. Wir sind noch im Bewilligungsprozess. Und ein Reporter ist dahinter gestanden, dahinter gekommen und hat, eine Reporterin hat einen längeren Artikel geschrieben in einem Online-Medium. Und das ist genau das, was man merkt. Jetzt kommt hier ein Church, kommt in unsere Stadt, in ein neues Gebäude und es kommt einfach nur Skepsis. Der Artikel ist auch vielen Orten, nicht nur, aber zum Teil negativ gewesen. Es ist gestanden, wir sagen islamfeindlich. Dann sind alle klassischen Vorurteile mit dem Zehnten und Homosexualität, ich glaube auch noch, bin ich jetzt gar nicht sicher. Und du merkst, das ist so die Skepsis, oder? Du kommst an einen neuen Ort und dann schlägt dir zuerst einfach mal so eine Welle von Skepsis entgegen. Und auch wenn du zum Glauben kommst oder vielleicht schon länger im Glauben bist, du fährst auf jemandem erzählen von deinem Schatz, meistens kommt mal so die Welle von Skepsis. Und jetzt ist das Problem, dass wir oft in dieser Welle dann resignieren und aufgeben. Aber es ist oft eben eine Welle. Die Leute brauchen die Zeit und wir müssen ihnen auch die Zeit geben. Ganz ehrlich, es ist dir ja auch nicht anders gegangen. Als dir jemand von Jesus erzählt hat, hast du auch nicht gesagt, ah cool, ja, das brauche ich dabei. Wann kann ich mich taufen lassen, oder? Sondern meistens braucht es einfach Zeit. Und die Skepsis, die kommt. Und wenn wir jetzt so die Geschichte hineinschauen, kommt der König Joram, der ist total überfordert. Das sind zu viele gute News für ihn. Der sagt, nein, da muss eine Strategie dahinter liegen. Also die Syrer, die haben einen Plan. Die haben gemerkt, wir sind am Verhungern. Dann haben sie sich aus dem Lager zurückgezogen, haben sich in einem Hinterhalt versteckt. Und wenn wir dann in diesen Zelten unsere Bücher vollschlägen, dann kommen sie und bringen uns alle um. Oder? Das ist Skepsis. Er sieht so einen Plan dahinter. Und auch wenn du gerade mit jemandem dran bist, der dir die Skepsis entgegenschlägt, bitte gib nicht auf, bett weiter. Nimm dich vielleicht für einen Moment auch zurück. Es ist auch in der persönlichen Evangelisation auch wichtig, dass du dich auch manchmal zurücknimmst, dass du mal eine Zeit lang auch nichts erzählst. Du darfst auch nicht übertreiben. Es gibt ja, ich sage jetzt mal, der grösste Teil der Christen ist eher ein bisschen passiv, aber es gibt ja auch einige, die sind dann fast zu aktiv. Oder? Und wenn du dann täglich dranbleibst, kannst du jemanden einfach verscheuchen. Oder? Oder jetzt auch die Menschen, heute gibt es sie weniger, aber früher hat sie so den Bahnhof gegeben, so mit diesen, weißt du, mit diesen, wie sagt man da, mit diesen Blachen vor und hinten am Rücken, mit diesen Tafeln, irgendwie, all sinners are going to hell oder so. Das ist vielleicht manchmal auch ein bisschen zu offensiv. Man darf auch ein bisschen clever sein, oder? Und es gibt aber den Moment, da kommt dir die Skepsis entgegen und das tut dir weh, aber es braucht Zeit. Menschen brauchen oft einfach Zeit. Und dann kommt die fünfte Phase. Ich nenne die erste Annäherungsversuche beginnen. Schon noch lustig, wenn wir eigentlich eine Geschichte vom Alten Testament eins zu eins auf uns übertragen können, oder? Auf unsere Situation. Da schlug einer der Berater vor, wir könnten doch 5 unserer letzten Pferde anspannen und in das Lager der Syrer fahren. Wir haben ja ohnehin nichts zu verlieren. Irgendwann werden die Tiere sterben und auch wir halten nicht mehr lange durch. Lasst uns hinausfahren, dann wollen wir einmal sehen, was geschieht. Das kennst du auch, oder? Du erzählst von dem Schatz, gibst aber so ein bisschen erste Annäherungsversuche. Und hey, dank dem Livestream, dank YouTube, haben wir eine riesige Chance, die wir vorher nie hatten. Du kannst die Schwelle noch einfacher machen. Du kannst jemanden einladen, ist klar, mega schön, aber oftmals sind die Leute skeptisch. Aber du kannst sagen, hey, schau einfach mal im Livestream, schau mal im Podcast. Wir haben Rebecca und ich, oder ich, nicht, aber Rebecca und ich haben zusammen erlebt, dass unser Sohn gestorben ist, aber ich habe dann mal im 20s vom ICF Zürich, schon weit bevor wir Videopodcasts hatten, über das predigt. Und ich habe x-mal den Link an Leute verteilen, wenn ich gehört habe, dass jemand ein Kind verloren hat, oder auch eine Mutter, eine Tante, und gesagt, hey, ich habe mal über das predigt, da ist der Link. Wir haben so eine Chance, durch Internet auch die Schwellen abzunehmen. Sie ist gar nicht mehr so hoch. Du kannst einfach mal am Sonntag um 10:30 einfach ganz unverbindlich in Live-Sinne schauen oder einen Videopodcast. Du kannst sogar vielleicht ein bisschen wählen, wer vielleicht gerade besonders gut geeignet für deinen Kollegen, wo ich vielleicht gerade mal ein Thema war, das entsprochen ist. Das ist doch eine riesen Chance. Und du siehst in dieser Geschichte, jetzt kommen so die ersten Annäherungsversuche. Ein Berater sagt, komm, die paar letzten Rosse, die wir noch haben, die können wir dort hinschicken mit ein paar Reitern. Und dann schauen wir mal, was passiert. Sind dann so die Annäherungsversuche, oder? Und das haben sie dann auch gemacht. Und dann kommt natürlich das Highlight. Und das ist dann die Phase 6. Also ich überspringe jetzt nochmal. Es heisst, dass sie gekommen sind, dass das Lager leer war. Und dann heisst es im Vers 16, da strömten die Einwohner der Stadt in das verlassene Lager hinaus und plünderten es. Und was der Herr angekündigt hatte, das traf nun ein. Für ein Silberstück bekam man 5 Kilo feines Weizenmehl oder sogar 10 Kilo Gerste. Einfach, dass du den letzten Vers noch verstehst, das geht noch vor die Geschichte führen, wo ein Prophet zum König kam und gesagt, es wird der Moment kommen, weil die wenige Nahrung in der Stadt, die hat so Wucherpreise gehabt. Und er hat gesagt, es wird der Moment kommen, wo 5 Kilo feines Weizenmehl und 10 Kilogramm Gerste wieder für ein Silberstück wirst bekommen. Also auf gut Deutsch, wir werden wieder Gerste und Weizenmehl im Überfluss haben zu vernünftigen Preisen. Und das hat sich dann hier erfüllt. Aber ich werde den Schwerpunkt auf den Vers, auf den Anfang legen, da strömten die Einwohner der Stadt in das verlassene Lager hinaus und plünderten es. Also jetzt haben sie den Schatz entdeckt. Und im Alten Testament, das ist ja der alte Bund, der äußerliche Bund. Der Neue Testament ist der neue Bund, der innerliche Bund. Im Alten Testament war der Schatz natürlich äußerlich, in Form von Nahrung, in Form von Kleidern, in Form von Wohlstand. Im Neuen Testament, im neuen Bund, der ist innerlich, in Form vom Heiligen Geist, von Frieden, von Freude. Aber wenn du den Schatz erlebst, dann gibt es doch nichts Schönes, als dass du erlebst, hey, du kannst ihn weitergeben und einer von deinen Kollegen kommt und er kommt auch zum Glauben und er nimmt den Schatz. Und er lebt mit dir zusammen mit dem Schatz von Jesus auf. Jetzt aber noch ein Gedanke, den ich wichtig finde. Du kannst nur den Schatz weitergeben, den du erlebt hast. Es gibt Leute, auch in unserer Church, die sagen mir, Joli, ich habe schon so viel versucht. Beten, Bibel gelesen, Seminar. Ich bin noch nicht so ganz überzeugt von dieser Story. Vielleicht haben es mir meine Eltern sogar eingeimpft, mit der Muttermilch schon, aber ich bin noch nicht so überzeugt. Und ich sage, gib nur den Schatz weiter, den du erlebt hast. Wenn du versuchst, einen Schatz weiterzugeben, den du gar nicht erlebt hast, dann machst du es oft aus Druck. Weil vielleicht irgendeiner kommt, du musst doch. Und dann Matthäus 28, gönne die ganze Welt und predige das Evangelium allen Menschen. Aber gib das weiter, was du erlebt hast, bist ganz ehrlich. Mir hat letztes Mal ein Mann gesagt, also ich bin jetzt noch nicht gerade zum Glauben gekommen an Jesus, aber wenn ich in Gottesdienst komme, dann spüre ich einen inneren Frieden. Dann erzähl einfach das. Du kannst ja sagen, hey, also ob das jetzt wirklich stimmt mit dem Jesus, weiß ich noch nicht, aber es ist ein Phänomen. Wenn immer ich in die christlichen Gottesdienste gehe, dann führe ich einen inneren Frieden. Dann ist das im Moment dein Schatz. wo mein Sohn gestorben ist, der Janis, habe ich den Leuten auch nicht sagen, ich glaube, dass Gott deinen Sohn heilt, wenn er krank ist. Das habe ich, den Glauben habe ich nicht gehabt. Aber ich konnte sagen, ich habe den Trost gespürt von Jesus. Den Trost vom Heiligen Geist. Ich habe erlebt, dass es wirklich wahr ist, wenn die Bibel uns sagt, der Heilige Geist ist unser Tröster. Also ist das unser Schatz. Gib doch einfach den Schatz weiter, den du schon erlebt hast. Bei der einen ist die Schatztruhe schon grösser gefüllt. Und die haben eine unheimliche Dynamik in diesem Schatz. Und die können von diesem Schatz schwärmen, von morgen früh bis zum Abend gespannt. Und haben vielleicht auch noch die Geistesgabe von der Evangelisation. Beim anderen ist er vielleicht weniger gefüllt. Gib doch einfach das weiter, was du hast. Weil es muss ja eh den Heiligen Geist vermehren. Das heisst, dass unser Samenkorn muss in die Erde fallen und sterben und dann bringt es Frucht. Also du kannst es so nicht machen. Du kannst es einfach geben und dann ist es eh die Aufgabe vom Heiligen Geist, das zu vermehren. Darum, ich möchte nicht Druck machen, ich möchte aus Freude raus. Ich möchte Kirche und auch mich selber, Menschen um mich herum, die aus Freude raus von Jesus weiter erzählen. Die merken, hey, ich habe den Schatz. Wir haben vorhin gehört von Michel. Und ich habe Menschen lieb, die den Schatz noch nicht haben. Und darum versuche ich, die Brücke zu schlagen. Und darum glaube ich, ist es unsere Zeit jetzt, Hoffnung weiterzugeben. Lernen wir diese vier Aussetzungen. Sie haben ihre Bücher vollgeschlagen. Sie haben das Silber und Gold gehortet, sogar vergraben außerhalb vom Lager irgendwo, dass es niemand findet. Und dann haben sie gesagt, das ist Unrecht. Wir haben so einen Schatz. Lass uns zurückgehen in die Stadt und dann weitergeben. Die Bank kann hochkommen. Ich möchte gerne noch beten. Und dann möchte ich uns einfach auch noch mal einen Teil nehmen, wo wir einfach Gott von Herzen danken sagen für den Schatz, den er durch Jesus uns, unser Herz geschenkt hat. Und wenn du mitmachst, einfach in die nächsten Wochen und das ganze Jahr, dann nimm dir doch die drei Leute vor und fang einfach als ersten Schritt, dass du Hoffnung weitergeben willst, einfach regelmässig für die Schätze, für die Leute zu beten, dass sie den Schatz erleben dürfen. Kann man vielleicht auch in den Small Groups machen, unsere Meetings machen, immer sagen, hey, was sind deine drei oder zwei oder vier, wie auch immer, lass uns für die Leute beten, auch miteinander. Ich glaube, es fällt immer dort an. Ich habe einfach in meinem Leben gemerkt, wenn ich anfange für jemanden bete, dann kommt die Aktion hinten nach. Wenn ich aber nicht bete, kommt auch keine Aktion nachher. Darum sage ich das, bei mir fängt es immer an im Gebet. Wenn ich es schaffe, für jemanden regelmässig zu beten, dann kommt irgendwann die Aktion, weil es mir brennt in meinem Herz. Wenn ich gar nicht anfange mit Gebeten, fängt es oft auch nicht an zu brennen und dann kommt auch die Aktion nicht. Darum ist es so wichtig, lass uns doch einfach mal starten, für die drei Leute zu beten, auch als Ehepaar, als Familie. Das kann man auch mit den Kindern machen. Das machen wir auch mit unseren Kindern, dass wir oft auch beten für ihre Kollegen, für unsere Kollegen, die Jesus nicht kennen. Lass uns doch immer wieder für die Leute beten. Und ich glaube, dann kommt dann aus dem Gebet aus auch irgendwann die Aktion. Und mein Traum wäre in dem Jahr 2021, dass gerade in dieser Krise, in einer Krise, wie es jetzt die Schweiz wahrscheinlich schon länger nicht mehr gesehen hat, mir ist bewusst, es gibt viel größere Krisen, aber für unser Land ist es doch eine erhebliche Krise. Es ist kein Krieg, es ist vielleicht noch nicht so etwas, aber es ist doch etwas, was wir nicht kennen, was wir schon lange nicht mehr müssen, durch so etwas durchgehen. Und dass wir gerade in dieser Krise, wo ich einfach glaube, sind viele Menschen auch offener, auch bedürftiger, auch nach Hilfe, praktisch wie seelisch, dass wir dort die Hoffnung weitergeben dürfen und den Schatz von Jesus dürfen einfach aktiv auch anderen Menschen weitergeben, Hoffnung weitergeben. So wie die Aussetzungen gesagt haben, hey, wenn wir jetzt im Lager bleiben, dann machen wir uns schuldig. Lass uns zurückgehen in die Stadt, damit die ganze Stadtbevölkerung Anteil haben kann an dem Schatz, den wir gefunden haben. Lass uns doch noch miteinander aufstehen. Jetzt erst recht, Vater im Himmel, das ist so ein Motto, das wir gewählt haben für das Jahr 2021. Jetzt erst recht. Gerade in der Dunkelheit von dieser Krise. Für viele ist es Corona-Krise, bei anderen sind es vielleicht auch persönliche Krisen. Aber gerade in Krisen dürfen wir aufstehen. Dürfen wir einen Unterschied machen. Wir tauchen nicht ab, sondern wir stehen auf. Und Jesus, ich bitte dich einfach, dass wir Hoffnung weitergeben können. Und bevor wir Hoffnung weitergeben können, müssen wir den Schatz entdecken. Und ich spüre immer wieder, wie Menschen vielleicht schon länger mit dir unterwegs sind, aber wenn sie ganz ehrlich sind, sagen, ich habe den Schatz nicht wirklich entdeckt. Oder vielleicht erst einen kleinen Teil. Ich bitte dich, dass du es dir immer wieder neu zeigst. Dass wir den Schatz in der Tiefe erleben können. Was es wirklich bedeutet, dass Jesus für uns gestorben ist und verstanden ist. Was es bedeutet, dass wir Zugang haben zum Frieden und zu der Freude im Heiligen Geist. Was es bedeutet, dass wir Zugang haben zu einem Leben, wo eben nicht nur biologisches Leben ist, was im griechischen Wort Bios heisst, sondern eben Zoe im Griechischen, was bedeutet geistliches Leben, geisterfülltes Leben. Leben, das von tiefstem Innen, vom Geist Gottes gefüllt wird. Auch ein Leben, das nicht so abhängig ist von äußeren Umständen. Ob es Krise oder nicht Krise, ob weniger Lohn oder mehr Lohn, Sicherheit oder Unsicherheit. Ein geistliches Leben, das eben von innen rauskommt. wo nicht so abhängig ist von diesen äußeren Umständen, sondern wo unser Innenleben, unser Außenleben positiv beeinflusst und nicht unser Außenleben, unser Innenleben negativ beeinflusst. Ich bitte dich, dass wir wirklich so unser Innenleben geordnet haben können. Dort dürfen wir eine Dynamik haben mit dir zusammen, Vater im Himmel, wo einfach dann die Liebe weiterfließen. Wir haben einen Vater im Himmel, der aus Liebe seinen Sohn auf die Erde gegeben hat, dass jeder, der in ihn glaubt, nicht verloren geht, sondern ein ewiges Leben hat. Und es ist ein Schatz, den viele von uns schon entdeckt und andere sind noch dran. Und diesen Schatz, den möchten wir weitergeben. Du siehst auch unsere Überforderung, die wir oft haben. Ja, wie? Und wir haben es doch schon gemacht. Und dann ist eben die Welle von Skepsis gekommen. Und vielleicht mal so erste scheuche Annäherungsversuche und dann auch wieder nicht. Danke, dass du einfach auch grösser bist als das. Dass wir einander ermutigen dürfen. Dass wir als Team unterwegs sein dürfen. Dass wir einfach mit Freude und Glauben weitergeben dürfen. Dass wir auch unseren Stil finden, auch unseren Rahmen finden, wo das möglich ist. Ich bitte dich von ganzem Herzen. Ich glaube, jetzt ist die Zeit, wo der Schatz, wo uns Michelle auch näher gebracht hat in ihrer Story, so frisch zum Glauben gekommen ist, dass der Schatz einfach weitergeht. Dass die Kirche, es ist Kirche ohne Mauer, sagt man heute, oder? Über YouTube und alles. Wir haben heute die Möglichkeit, die Kirche ohne Mauer zu haben. Und dass wir das wirklich erleben dürfen, das ist Kirche ohne Mauer. Das Evangelium geht weit über die Kirchenmauer raus zu den Menschen in unserem Umfeld. Wir haben immer wieder davon geredet, wo wir die Kirche gegründet haben, der Rebecca und ich, in Zug vor 15 Jahren, haben wir so einen Vers gehabt. Und das war unser Leitvers. Das war der Vers, der so wie unser, sage ich dem, ein bisschen modern, so unser Vision Statement war. Und das ist Jesaja 9, Vers 1. Das Volk, das in der Finsternis lebt, sieht ein grosses Licht. Und hell ist es über denen, die ohne Hoffnung sind. Und so bitte ich dich, dass wir das Licht sein dürfen. In unserem Umfeld, in unserer Familie, in unseren Geschäften, in unseren Vereinen, in unseren Nachbarschaften. Dass wir das Licht sein dürfen. Das Volk, das in der Finsternis ist, das Licht sieht. Hilf uns, unsere Selbstbeschäftigung, unsere Egozentriertheit, die wir letzten Sonntag angeschaut haben, einfach immer wieder zu brechen, damit wir wegschauen von uns selber und den Menschen dürfen dir noch mal herum. Wir möchten Hoffnung weitergeben. Wir bringen dir all unsere Ängste, all unsere Zerbrüche, all unsere negativen Erfahrungen, legen es ab im Kreuz und stehen auf mit einer Identität, mit einer Würde und mit einem Mut, Zeugen sie für dich, Botschafter an deiner Stadt. Ich habe heute Morgen noch gelesen in den News, dass der amerikanische Botschafter der Schweiz, jetzt weil der Trump abgewählt wurde, sich zurückzieht. Ein neuer Botschafter wird kommen. Und diese Story ist jetzt nicht wichtig, aber für mich ist wichtig, ich möchte mich nicht zurückziehen als Botschafter, sondern ich muss ja auch nicht den Präsidenten wechseln, ich darf mit dem gleichen Gott unterwegs sein, sondern ich möchte anstehen als Botschafter und sagen, yes, ich möchte ein Botschafter sein, wie es der Luther sagt, an Christi Stadt. Ich möchte anstehen und ich möchte das Evangelium verkünden. Auch wenn es Mut braucht, aber ich möchte den Schatz, den ich immer wieder erlebe, wirklich teilen. In deinem Namen. Amen. Hey, lass uns doch den zweiten Teil noch geniessen. Und also vom Worship und einfach